Die DRV-News vom 17. April 2026. Gesetzentwurf. Keine Cannabisblüten per Krankenkasse. Jetzt auch Thüringen und Niedersachsen in CSC-Liste. Mit freundlicher Unterstützung von Cango, Medcan OneStop und Cannasen. Herzlich willkommen bei den DRV-News. Wacken will's wissen, wieder kommt sie an mit einem Schnellschuss-Gesetzentwurf, von dem man nicht so genau weiß, ob die SPD ihm zustimmt. Ich habe es schon mal angeteasert in der letzten oder vorletzten Ausgabe hier. Es geht um die Erstattung von Cannabisblüten durch die Krankenkassen. Da gab es ja gerade eine Kommission, die sich damit befasst hat, wie man die Kosten der Krankenkassen nach unten drücken kann, damit die Beiträge nicht so stark steigen, und waren da über 60 Vorschläge, die da gekommen sind. Und darunter war dann auch der Vorschlag, Cannabisblüten nicht mehr zu finanzieren. Und das steht jetzt auch im Gesetzentwurf, den Gesundheitsministerin Wacken vorgelegt hat. Sie hat die meisten Vorschläge dieser Kommission aufgegriffen, nicht alle. Aber dass der Vorschlag mit dem Cannabis damit dabei sein würde, war absehbar. Das konnte man sich ja denken bei ihrer Anti-Cannabis-Haltung, die sie ja sowieso hat, und auch beim anderen Gesetzentwurf, der ja schon lange vorliegt, bezüglich Telemedizin und so weiter. Da war es ja schon klar, ja, da war mit zu rechnen, aber es geht jetzt auch noch schneller als gedacht, weil jetzt Ende April dieser Gesetzentwurf schon durchs Kabinett gehen soll. Die Verbände sind jetzt zur Stellungnahme aufgefordert worden. Wir bisher nicht als Handverband, aber es ist ja auch nur einer von eben über 60 Vorschlägen, der sich mit Cannabis befasst. Von daher habe ich auch da nicht wirklich mit gerechnet. Vielleicht schaffen wir es trotzdem noch, eine Stellungnahme abzugeben. Es ist eine extrem kurze Frist jetzt nur für die Stellungnahmen, weil die Stellungnahmen ja noch eingearbeitet werden müssen, damit dann irgendwie Ende April das Ganze durchs Kabinett gehen soll, ja, also ob das klappt oder nicht, werden wir sehen, aber das ist auf jeden Fall Wackens Plan. Sie hat es mal wieder sehr eilig, und um die Einsparungen in der Krankenkasse dann auch durchzukriegen ohne Beitragserhöhung, müssen sie sich wahrscheinlich auch beeilen. Bleibt die Frage, ob diesen Punkt die SPD wiederum mitmacht, denn gut, es sind jetzt nicht so viele Patienten von denen, die insgesamt Cannabis verschrieben kriegen, die überhaupt von der Krankenkasse eine Erstattung kriegen, aber es sind ja eben auch gerade die in der Regel, die besonders schwerwiegend erkrankt sind, die oft gar nicht arbeitsfähig sind, starke Schmerzen haben aus diversen Gründen. Insbesondere Schmerzpatienten dürfte der größte Teil davon sein. Und die sind zum Teil eben auch auf Blüten angewiesen. Es soll weiter schon bezahlt werden, Cannabismedizin in Form von Extrakten, die standardisiert sind. Und auch reine THC-Produkte, Dronabinol, auch Nabilon, was so eine ähnliche Struktur hat wie THC, ist aber ein synthetisches, ähnliches Produkt sozusagen. Die sollen weiter bezahlt werden, und die sind noch nicht mal billiger. Jedenfalls nicht, wenn man sie auf THC-Gehalt runterbricht. Da sind die Blüten eigentlich am preiswertesten. Insofern ist der ganze Move ein bisschen fragwürdig. Die gehen immer noch davon aus, dass die Blüten eigentlich alle nur von Genussmittelkonsumenten konsumiert werden und die anderen halt Tropfen kriegen oder so. Ja? Was Blödsinn ist letztendlich. Die Blüten werden für die Inhalierbarkeit gebraucht. Beim Inhalieren flutet halt das THC viel schneller an. Und ja, wenn man da zum Beispiel gegen Schmerzspitzen schnell irgendwie reagieren will, und auch bei anderen Symptomen ist es gut, wenn es schnell geht sozusagen, dann sind die Blüten im Moment jedenfalls noch unschlagbar, weil sie beim Inhalieren halt sehr viel schneller wirken, im Gegensatz zu allem, was man oral zu sich nimmt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ausreichend Produkte auf dem Markt wären, die diesen Faktor auf anderem Wege als eben über Blüten bringen würde sozusagen. Ja, also es ist wirklich für viele Patienten sicherlich ein erhebliches Problem und auch nicht nachvollziehbar, weder kostenmäßig noch sonst irgendwie. Da ist davon auszugehen, dass die meisten dieser Leute letztendlich dann doch zu anderen Cannabisprodukten rüberschwenken werden und letztendlich dann sogar mehr Kosten verursachen werden als vorher. Und die meisten, die eigentlich, wo immer alle so suspekt drauf gucken, ja, von wegen, man lässt sich jetzt ganz einfach per Telemedizin irgendwie Cannabis verschreiben, die sind ja gar nicht finanziert durch die Krankenkassen, sondern die zahlen selbst. Insofern wird es auch keine Einsparungen bringen für die Krankenkassen. Es ist eigentlich letztendlich eher eine Schikanemaßnahme. Aber diese Finanzkommission rechnet trotzdem mit einer Einsparung von über 100 Millionen Euro. Es ist interessant, dass die Krankenkassen überhaupt so viel bezahlen, ja, weil das ja nur in seltenen Fällen vorkommt, dass die Kassen überhaupt bezahlen. Aber sie zahlen auch noch mehr Programm aufgrund irgendwelcher bürokratischen Hemmnisse als die Selbstzahler. Das ist auch so ein Irrsinn, irgendwie anstatt mal richtig zu verhandeln da mit den, also Krankenkassen und Apotheken, über vernünftige Preise, zahlen die viel zu viel Programm und dann wollen sie gleich ganz loswerden, diese Kostenerstattung, auf Kosten der Patienten. Also das wäre sicherlich ein starker Rückschritt. Wir werden versuchen, dagegen vorzugehen, können aber auch nur alle, insbesondere betroffenen Patienten, die jetzt Cannabisblüten von der Krankenkasse erstattet kriegen und das auch brauchen, sich zu melden bei den Politikern. Vielleicht nicht unbedingt speziell bei Waken, die ist wahrscheinlich sowieso lost, aber zum Beispiel bei euren lokalen Abgeordneten, insbesondere der CDU, aber auch der SPD, eben der Regierungskoalition, dass ihr das braucht, die Blüten und auch die Kostenerstattung. Ja, und warum? Ja, vielleicht geht ja noch was an dem Punkt, aber die Karten sind da erstmal nicht besonders gut gemischt für Patienten, die auf Cannabisblüten angewiesen sind.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Nächstes Thema. In Thüringen und Niedersachsen haben wir jetzt auch auf unserer CSC-Liste, ich habe es ja in den letzten Wochen hier schon erzählt, wir haben jetzt bei allen Ländern angefragt, die konkreten genehmigten Anbauvereinigungen, und jetzt haben wir auch die letzten Antworten außer Bayern. Bayern ist immer noch nicht in der Liste, ist das einzige Bundesland, das in unserer Liste auf hanfverband.de immer noch nicht auftaucht, und die weigern sich auch gnadenlos, uns die Daten zu geben. Alle anderen haben geantwortet, haben uns die Daten geliefert, also die Namen der Anbauvereinigungen und deren Ort. Wobei das noch ein bisschen unscharf ist zum Teil, also manche haben nur einen Ort genannt, was dann der Vereinssitz auch sein kann und nicht unbedingt der Abgabeort sein muss. Manchmal geht es sogar über Ländergrenzen, dass der Sitz an der einen Stelle ist, der Anbau an der anderen Stelle und die Abgabestelle an der dritten Stelle. Aber es ist doch der ausführlichste Überblick über die in Deutschland genehmigten Anbauvereine, den es bisher gibt, überhaupt gibt. Manche von denen dürfen auch noch nicht anbauen, muss man auch noch dazu sagen. Die haben zwar die Betriebsgenehmigung von der zuständigen Behörde, aber scheitern noch am Baurecht. Zum Beispiel alle in Bayern genehmigten Anbauvereinigungen bauen letztendlich nicht an, weil sie vor Ort keine Baugenehmigung bekommen. Dennoch, wenn ihr euch dafür irgendwie erwerben könntet, möglicherweise Mitglied in einem Anbauverein zu werden und eben da legal euer Cannabis zu beziehen, was eigentlich wahrscheinlich der größte Teil unserer Zuschauer hier sein dürfte. Ja, ihr seid Klientel sozusagen, ihr seid Zielgruppe dieser Anbauvereinigungen. Die haben zum Teil auch gar nicht so schlechte Preise, werben auch damit, dass ihre Ware in der Regel auch frischer ist als das, was aus der Apotheke kommt. Also guckt euch das mal an. Wie gesagt, mittlerweile alle Bundesländer dabei und sämtliche genehmigten CSCs, bis auf die, die eben seit der Antwort der Bundesländer schon wieder neu genehmigt worden sind. Und unser Ziel bleibt da tatsächlich, dass die Länder selbst die genehmigten CSCs veröffentlichen und nicht wir da immer hinterherrennen müssen und nachfragen müssen und so weiter. Können wir auch gar nicht, das ist dann viel zu viel Futzelarbeit, sind ja hunderte von Vereinen und jeden Tag ändert sich da irgendwo irgendwas, wird wieder einer genehmigt oder auch mal wieder einer geschlossen, das kann ja auch mal passieren. Und die sollen letztendlich selber diese ganzen genehmigten Vereine veröffentlichen. Und da haben wir jetzt auch einen schönen Durchbruch erzielt, nämlich Niedersachsen ist das erste Bundesland, das von sich aus jetzt freiwillig diese CSCs veröffentlicht hat diese Woche. Deswegen war Niedersachsen auch schon das einzige Bundesland, wo wir nicht angefragt haben. Wir haben das gemacht per Frag den Staat, Informationsfreiheitsgesetz, Anfrage bei allen anderen Bundesländern, aber bei Niedersachsen nicht, weil wir da vorher ein Gespräch hatten, Anfang des Jahres irgendwann, mit der grünen zuständigen Ministerin, Landwirtschaftsministerin Staute, Miriam Staute, die uns da dann gesagt hat, ja, das macht voll Sinn, was ihr da erzählt, ja, das ist Quatsch, das zu verheimlichen mit den Anbauvereinigungen, und auch da ist Niedersachsen wieder in der Vorreiterposition, hat von sich aus jetzt diese Daten veröffentlicht. Es gab vorher zwar schon ein, zwei andere Bundesländer, Rheinland-Pfalz und ich glaube Sachsen auch irgendwann mal, die auch aufgrund so einer Anfrage per Informationsfreiheitsgesetz irgendwo in den FAQs versteckt auch mal so eine Liste von den genehmigten Anbauvereinigungen veröffentlicht haben. Aber dann nur zu dem Zeitpunkt, wo diese Anfrage kam, wo sie gesetzlich verpflichtet waren, die rauszugeben, haben sie dann auch mal irgendwo versteckt auf der Seite gemacht. Im Fall von Rheinland-Pfalz hat das dann jetzt den Stand von, ich glaube, August 2025. Also die haben das dann seitdem nicht gepflegt. Während Niedersachsen das jetzt vollkommen freiwillig gemacht hat, ohne offizielle Anfrage nach Informationsfreiheitsgesetz, weil die Ministerin das sinnvoll findet. Ja, dann kann man jetzt tatsächlich auch davon ausgehen und zumindest hoffen, ja, dass das jetzt auch regelmäßig aktualisiert wird und eben nicht so eine Momentaufnahme ist, die übermorgen schon wieder veraltet ist. Jedenfalls werden wir darauf achten und gegebenenfalls nachfragen. Also wenn ihr da zum Beispiel, wenn euch da einer fehlt, wenn ihr selber jetzt gerade in den nächsten Tagen, Wochen, was weiß ich, eine Betriebsgenehmigung bekommt in Niedersachsen und euch auf die Liste nicht wiederfindet, die das Land Niedersachsen nach veröffentlicht hat, dann sagt doch mal Bescheid, fragt selber danach, dann fragen wir auch mal nach. Aber der Wille scheint da gegeben zu sein in Niedersachsen, diese Liste auch eben aktuell zu halten. Und das fordern wir jetzt auch ein bei allen anderen Bundesländern, weil dieses Versteckspiel überhaupt keinen Sinn macht. Das Argument dafür ist dann in der Regel Werbeverbot. Ja, für CSCs darf nicht geworben werden, CSCs selber dürfen nicht werben. Aber die reine Information, dass es diese CSCs gibt, ist ja nun wirklich notwendig, damit überhaupt dieses ganze CSC-Geschehen mal in Gang kommt und die willigen Konsumenten, die da jetzt sich versorgen wollen, legal und weg wollen vom Schwarzmarkt, überhaupt eine Chance haben, irgendwie einen CSC in ihrer Nähe zu finden. Das ist eigentlich auch mal wieder ein No-Brainer. Ja, das müsste eigentlich jedes Land einsehen, anstatt herumzulamentieren, dass die CSCs nicht richtig aus dem Quark kommen und nicht so viel Schwarzmarkt verdrängen. Ja, wenn ich sie verstecke, können sie das ja auch nicht. Also fragt gerne dann auch mal bei eurer eigenen Behörde nach, wenn die das bis jetzt noch nicht veröffentlicht haben. Also alle außer Niedersachsen sozusagen. Ja, also warum veröffentlicht ihr nicht selber diese Liste? Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, anstatt eben jetzt zu versuchen, selber da andauernd irgendwie jeden einzelnen neu genehmigten CSC auf unserer Liste nachzutragen. Aber die Momentaufnahme, die jetzt gegeben ist, die findet ihr auf handverband.de und damit möglicherweise auch einen CSC in eurer Nähe. Eine weniger schöne Nachricht betrifft nochmal CSCs und nochmal Thüringen tatsächlich, die ja auch jetzt gerade aktuell diese Woche geliefert hatten bei uns und eine gute Nachricht damit produziert haben. Negative Nachricht tatsächlich, dass sie die Regeln für CSCs plötzlich verschärft haben und jetzt auch ähnlich wie Bayern auf einmal irrsinnig strenge Werte, Schadstoffwerte ansetzen, die eben eigentlich auch bei dem hermetisch abgeriegelten Medical gelten, ja, diese Regeln. Teilweise wird ja das medizinische Gas auch bestrahlt, um die letzten Keime irgendwie zu töten, damit eben diese medizinischen Werte eingehalten werden. Und diese Werte sollen jetzt auch von den ehrenamtlich geführten Anbauvereinigungen eingehalten werden in Thüringen. Zusätzlich sollen sie auch noch mal viel mehr testen, was eben auch richtig teuer ist und wo auch richtig viel Material für gezogen wird von der Landesbehörde. So dass dann irgendwie ein großer Teil der ganzen Charge weg ist, die da angebaut wird und entsprechend teuer das Ganze auch ist, führt zum Beispiel dazu, dass jetzt die CSCs da hin umschwenken, was diese Testkosten angeht, dass sie da größere Chargen machen, weniger Sorten, ja, immer eine Sorte in großer Menge, damit eben weniger Material für die ganze Testerei irgendwie abgezwackt werden muss. Also das ist zum Nachteil sowohl der Clubs als auch der Mitglieder und der Konsumenten. Und es kann natürlich passieren, dass bei so einem ja, einigermaßen hobbymäßigen Anbau, ja, das ist zwar eigentlich schon untertrieben, weil die meisten CSCs auch ganz schön professionell anbauen, aber eben nicht in diesen Reinraumproduktionsanlagen, wie das eben die Großindustrie, Medical-Industrie irgendwie machen kann. Die produzieren auch viel größere Mengen. Ja, da spielt das ja auch nochmal eine ganz andere Rolle. Also da kann es eben auch passieren, dass mal irgendwelche Werte, die eben super streng jetzt da sind in Thüringen, leicht überschritten werden und eine ganze Charge vernichtet werden muss. Und das kostet dann alle Thüringer Vereine zusammen schnell mal 100.000 Euro oder so. Also in den Hunderttausendern haben auf jeden Fall die CSCs selber den möglichen Schaden ins Spiel gebracht. Da wird auch jetzt juristisch dagegen vorgegangen, gegen diese Vorgabe. Und ja, da übertreibt Thüringen offensichtlich ein bisschen. Nachdem es allerdings wohl auch in manchen CSCs dazu gekommen ist, dass die Werte deutlich überschritten worden sind. Also da wiederum muss man sagen, ist ja gut sozusagen, wenn die Behörden da auch einschreiten sozusagen. Auch wenn da wohl illegale Pestizide gefunden worden sind oder so, dass da die Behörden dann dahinterher sind, das ist natürlich wiederum in Ordnung und gut so. Und das macht ja eben auch den Vorteil der CSCs gegenüber dem Schwarzmarkt aus, dass da sowohl eine kontrollierbare Struktur ist, die auch kontrolliert wird und die auch selber ein Interesse daran hat, möglichst sauberes Zeug zu produzieren, in der Regel jedenfalls, ja, weil das eben auch die Konsumenten selber sind, die das da machen. Also insofern dürfte das jetzt nicht zu häufig vorkommen, dass jetzt illegale Pestizide da verwendet werden. Und wenn, fällt es auf, wunderbar. Dann habe ich noch eine skurrile Geschichte zum Ende. Das Museumsdorf Düppel darf kein Hanf mehr anbauen. Das ist ganz hier in der Nähe Berlin, das ist im Stadtgebiet von Berlin noch, ein Museumsdorf, wo so richtig jahrhundertealtes Leben vorgespielt wird, sozusagen mit Holzhütten und so, wie das eben alles damals war, auf den Grundlagen eines echten Dorfes, was genau da wohl in der, auch gewesen ist an dem Standort, wo sie alte Brunnen gefunden haben und so irgendwelche Zivilisationsreste, woraufhin sie dann irgendwie so die Häuschen da ein bisschen restrukturieren, also rekonstruieren konnten. Und sie haben wohl auch tatsächlich dann rausgefunden, dass da in diesem Dorf auch vor hunderten von Jahren schon Hanf angebaut worden ist. So wie Hanf eben den Menschen begleitet hat bei seiner Menschwerdung sozusagen, als eine der wichtigsten Kulturpflanzen überhaupt. So war das auch hier bei Berlin in Düppel, Museumsdorf Düppel, macht das also nach. Auch mit alten mittelalterlichen Methoden wird der Hanf angebaut und verarbeitet und so weiter. Und jetzt dürfen sie nicht mehr, wegen des Cannabisgesetzes angeblich, weil auf einmal alle Behörden sich nicht mehr zuständig fühlen. Die hatten ihre ursprüngliche Genehmigung dafür vom BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel. Die jetzt aber sagen, seit dem Cannabisgesetz sind sie dafür nicht mehr zuständig. Während die eher dafür zuständige Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung auch sagt, naja, ist ja Nutzhanf, dafür sind wir jetzt auch nicht zuständig. Die Forschungsklausel im Cannabisgesetz, § 2 Absatz 4, betrifft ja nur Cannabis, aber nicht Nutzhanf. Nutzhanf ist ja nicht Cannabis, also sind wir nicht zuständig, also kriegt ihr keine Genehmigung. Hin und her, deutscher Amtsschimmel, ganz furchtbar irgendwie. Und jetzt dürfen die da im Gegensatz zu vor ein paar hundert Jahren auf einmal nicht mehr Cannabis anbauen, nachdem Deutschland das Cannabisrecht liberalisiert hat. Vollkommener Irrsinn, mal wieder irgendwie die ganze Story. Ich werde mich wahrscheinlich nächste Woche auch mal mit denen mal unterhalten, mal gucken, ob man da irgendwie einen Workaround findet. Meiner Meinung nach ist dafür die BLE zuständig. Vielleicht kann man das auch irgendwie einklagen oder was, mal sehen. Auf jeden Fall ist es mal wieder ein schlechter Witz eigentlich, das Ganze. Und passt auch zum preußischen Berliner Behörden-Irrsinn, der hier eigentlich immer so funktioniert. Dann haben wir noch Termine, diesmal ein paar mehr als in den letzten Wochen, weil ja sowohl 420 vor der Tür steht, als auch ein paar GMMs Anfang Mai. In Freiburg haben wir erstmal den ersten Termin, 19.04., den Rheinfeiertag, also nicht ganz am 20.04., aber fast, fangen 15 Uhr an, damit dann irgendwie um 420 dann auch schön gezündet werden kann. Am 19.04. in Freiburg. Dann haben wir Berlin auch nochmal am 19.04. eine 420-Aktion, genau dasselbe, einen Tag vorgezogen. Die Fahrradschnitzeljagd, von der ich letzte Woche schon ein bisschen verblüfft erzählt habe, weil das ein bisschen freakig ist, irgendwie mir nicht ganz klar, was die da eigentlich machen, aber es gibt Fahrräder, es gibt irgendwie Musik und Spaß und naja, könnt ihr mal hingucken. Dann gibt es am echten 20.04. in Offenburg von unserer Ortsgruppe in Ortenau die ersten Joint Olympics. Also da gibt es ein bisschen Spiel und Spaß. Und in Heidelberg gibt es auch eine 420-Aktion. Ein Smoke-In auf der Neckarwiese am 20.04. Dann geht es weiter am 21.04. mit einem Treffen der DHV-Ortsgruppe Berlin. Und in Halle ein Treffen der Ortsgruppe am 26.04. Dann kommen zwei GMMs, die wir hier auf der Liste haben. Da haben wir einmal Freiburg, den Global Marihuana Marsch am 2.5. und wieder Heidelberg, auch da GMM am 2.5. Ich habe eben so mit einem Auge noch gesehen, dass es wohl auch in Darmstadt ein GMM geben wird. Den habe ich jetzt leider noch nicht auf der Liste, bringe ich dann nächste Woche nochmal. Aber wenn ihr in Darmstadt da Lust habt zu demonstrieren, könnt ihr mal gucken bei unserer Ortsgruppe Handverband Darmstadt. Da findet ihr auch das. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert die Glocke. Alles, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und geruhsamen Abend.